Ja, liebe Hörer von Lass Machen, gleich folgt Folge 32, heute mit unserem Special Guest Annegret Kram-Karrenbauer. Uns ist es wichtig, an der Stelle auszudrücken, dass die Aufnahme bereits vergangene Woche Dienstag am 14. Mai erfolgt ist, also einige Tage vor dem dramatischen Starkregenereignis am vergangenen Wochenende, Freitag, Samstag. Aktuell ist der genaue Umfang der Schäden immer noch nicht bezifferbar. Auf jeden Fall auch an der Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, dass es einigermaßen glimpflich ausgegangen ist, egal ob im Hauptamt, im Ehrenamt oder auch die vielen Spontanhelfer. Das ist das, was das Saarland ausmacht. Darauf können wir stolz sein. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit AKK.
Lass machen, der Podcast von
Caro
und Jonas.
Willkommen bei Lass machen im Wochenrhythmus. Wir haben es angekündigt letzte Woche. Ein Highlight jagt das nächste. In der letzten Folge Ralf Schmidt, vor ein paar Wochen Peter Müller und heute bei uns zu Gast Annegret Kram-Karrenbauer. Liebe Annegret, herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Die ehemalige Bundesverteidigungsministerin, die ehemalige Ministerpräsidentin des Saarlandes, hat sich heute die Zeit genommen, um mit uns über verschiedene Themen zu sprechen. Ihr kennt es schon, unsere Gäste erhalten am Anfang das Wort, um sich einmal kurz selbst vorzustellen. Ganz knapp und kompakt bitte.
Hallo, ich bin Annegret Kram-Karrenbauer, 62 Jahre alt, geboren und von Herzen Saarländerin. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder, habe hier eine ganze Zeit lang Politik gemacht, unter anderem auch als Ministerpräsidentin, dann einen kurzen Ausflug auf die Bundesebene und jetzt bin ich wieder zurück im Saarland, mache viel ehrenamtlich und schaue interessiert auf das, was so Nachfolgerinnen und Nachfolger alles tun.
Ja, liebe Annegret, du hast gesagt, warst wirklich an ganz vielen Stationen unterwegs. Was war denn so die Station, wo du selbst sagst, da konntest du am meisten bewegen oder die hat dich am meisten so persönlich auch geprägt?
Oh, das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird und die ganz, ganz schwer zu beantworten ist, weil wirklich jede Station und jedes Amt und jede Funktion hatte so ein ganz besondere Herausforderungen und Highlights und natürlich hier im Saarland Politik zu machen an ganz unterschiedlichen Stellen bei und für der Polizei nach Jahren, wo die absolute SPD-Mehrheit die Polizei gnadenlos runtergespart hatte, da wieder aufzubauen. Es war toll, aber auch sozusagen Bildungspolitik mitgestalten zu können, sehr herausfordernd, aber auch sehr spannend. Und natürlich am Ende vor allen Dingen die Zeit als Ministerpräsidentin, als es darum ging, wirklich in einem harten Sparkurs, der vielen vieles abverlangt hat, die Grundlagen dafür zu legen, dass wir heute einen Länderfinanzausgleich haben, der gut ist für Saarland und der auch den Nachfolgern den Spielraum gibt, Geld einzusetzen, das wir heute einfach auch brauchen, um Politik gestalten zu können.
Du warst Pionierin in vielen Ämtern, auch die erste Innenministerin Deutschlands in einem Land gewesen. Man hat dich, glaube ich, vor allen Dingen auch geschätzt, du warst sehr volksnah, sehr bürgernah. Wir haben bei Peter Müller schon gesagt, es gab quasi keine Kirmes, kein Feuerwehrfest, wo er in seiner Amtszeit in allen Orten im Saarland nicht mal irgendwann war. Ich glaube, das geht für dich genauso. Ich erinnere mich auch noch an eine ganz tolle Sommertour 2011 zu Beginn deiner Amtszeit, wo mein persönliches Highlight zu Ende dieser Tour dann der Besuch auf der Primstaller Kirmes war, wo wir dann noch mit einem Autoscooter zusammengefahren sind.
Das Bild habe selbst ich sogar noch vor Augen, weil Jonas es mir, glaube ich, schon 20 Mal voller Stolz gezeigt hat.
Meine Frisur war noch ein bisschen anders gewesen. Aber danach kamen dann die Berliner Stationen, Generalsekretärin, Bundesvorsitzende der CDU, Bundesverteidigungsministerin. Noch in Zeiten, wo man sich damals sicherlich nicht hätte vorstellen können, in welcher Lage wir dann jetzt 2023, 2024 wären. Krieg an vielen Stellen, Deutschland gefordert an vielen Stellen. Jetzt Amerika, Präsidentschaftswahl steht bald an mit unklarem Ausgang. Vielleicht fangen wir mal so an. Bist du froh, heute nicht mehr in der Verantwortung zu sein oder prägt dich an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen ja, das Kribbeln, wo du dich gern mehr einbringen würdest und bist du mal ganz platt gesagt auch etwas neidisch, dass dein Nachfolger jetzt 100 Milliarden Sondervermögen zur Verfügung hat, was dir, glaube ich, damals gerade auch vom Koalitionspartner eher schwer gemacht wurde?
Also auf der einen Seite bin ich natürlich froh, dass ein Stück weit Stress, der einfach auch mit Spitzenpolitik verbunden ist, ein bisschen abgefallen ist. Also vor allen Dingen ist auch meine Familie froh darüber, dass ich mehr Zeit habe. Aber natürlich ist es so, dass die Verantwortung und die Aufgabe, die es oder die Aufgaben, die es jetzt zu bewältigen gibt, natürlich auch, ich sag mal, reizvoll sind. Reizvoll ist vielleicht ein falsches Wort im Zusammenhang mit den ganzen sicherheitspolitischen Herausforderungen, aber es ist natürlich so, man kennt den Laden, man kennt sozusagen die handelnden Personen und man überlegt natürlich, wenn man morgens die Nachrichten hört, mir ging das so, dann geht natürlich das Gedankenkarussell los. Okay, also was würde ich jetzt machen, wem würde ich anrufen, mit wem muss man sich kurz schalten, was wären Möglichkeiten? Und das lässt einen nicht los, das ist einfach die Leidenschaft für Politik und fürs Politikmachen. Und die gibt man nicht ab, wenn man kein Amt mehr hat. Also insofern ist das vielleicht vergleichbar mit so einem Fußballspieler, der immer Fußball gespielt hat und dann nachher sich zurückzieht. Und der verfolgt, glaube ich, die Spiele auch mit einem anderen Herzblut als jemand, der das vielleicht selbst nie praktiziert hat.
Es ist schon irgendwie so ein bisschen mitfiebern, sage ich. Also auch wenn mitfiebern vielleicht auch der falsche Begriff in dem Kontext ist, eher vielleicht auf den Fußballspieler zutrifft. Aber du bist schon immer irgendwie noch so mit gedanklich mit dabei und verfolgst das. Ist dir das eigentlich damals schwer gefallen, da so, ich sag mal, von heute auf morgen so einen Cut zu machen, so wirklich loszulassen? Oder kann man überhaupt so richtig loslassen? Ich meine, du machst ja jetzt auch noch genügend andere Dinge, wo wir nachher vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber das ist ja schon was anderes. Also du warst vorher 24/7 im Einsatz. Ja, also wie kann man sich das so als, sagen wir, normalsterblicher Bürger vorstellen? Also ich sag mal so, der Tagesablauf an sich ist wahrscheinlich schon schwer irgendwie nachzuvollziehen. Aber wie ist dir das so gerade in den ersten Tagen, in den ersten Wochen so ergangen?
Also erstmal sind das Entscheidungen, die man sich schon sehr schwer macht und die man auch lange überlegt. Also man steht nicht morgens auf und sagt so, jetzt habe ich keine Lust mehr, CDU-Vorsitzende zu sein oder ich gebe ein Bundestagsmandat zurück. Zumal ja auch sehr viele eben auch für mich Politik gemacht haben, mich unterstützt haben in beiden Funktionen. Aber gerade mit Blick auf den Bundestag war eben die besondere Situation, dass mit Nadine Schön und Markus Uhl eben zwei junge Vertreter des Saarlandes sozusagen aus der Politik hätten aussteigen müssen. Und sowohl Peter Altmaier als auch ich waren der Meinung, die beiden sollten weitermachen. Wir haben schon eine ganze Zeit lang Politik gemacht und deswegen haben wir die Entscheidung getroffen. Und natürlich fühlen sich die ersten Wochen erstmal so ein bisschen an wie Urlaub. Also man hat immer das Gefühl, morgens, ne, man muss jetzt aufstehen und dann kommt sozusagen Briefing, was ist heute los, was muss ich machen. Die ganze Woche ist durchgetaktet und dann guckt man auf seinen Terminkalender und stellt fest, ist gar kein Termin mehr. Und das ist ja erst einmal sehr schön, auch für die eigene Familie. Und dann gewöhnt man sich in den Rhythmus rein. Und es ist ganz wichtig, es war für mich auch wichtig, dass bei mir eben auch immer klar war, ich mache Politik wirklich aus ganzem Herzen, aber Politik ist nicht mein ganzes Leben. Mhm. Ich habe Familie, ich habe Freunde, ich habe Hobbys drumherum und das hat sehr geholfen. Und der größte Verlust ist eigentlich, nicht mehr mit seinem Team, mit den Leuten, mit denen man so ganz eng zusammengearbeitet hat, zusammen zu sein. Und wenn man dann zum ersten Mal noch anfangen muss, so seine Technik selbst zu organisieren und seine Termine selbst zu machen, dann merkt man erstmal, wie viel Dienstleistung man eigentlich auch erhalten hat und wo man sich eigentlich nie genug bedankt hat dafür. Hole ich jetzt nach an alle, die mich auf all meinen Wegen als gute Geister begleitet haben.
Ja, ist schon eine krasse Umstellung, sage ich jetzt mal, aber du machst ja auch jetzt noch genügend, also langweilig wird dir ja jetzt nicht. Was macht denn AKK heute? So, was sind so deine Schwerpunkte jetzt?
Das ist, glaube ich, die Frage, die mir im Moment am häufigsten gestellt wird. Und ich kann sagen, ich mache sozusagen die Punkte, die mich in der Politik immer besonders interessiert haben, da engagiere ich mich. Das ist auf der einen Seite alles, was mit dem Thema Bildung zu tun hat, aber auch vor allen Dingen mit dem Thema Kinder, Jugendliche, Benachteiligte, bin ich sehr stolz, dass ich bei mir zu Hause Vorsitzende einer Erwerbslosen-Selbsthilfe bin, die sich seit 40 Jahren um Langzeitarbeitslose kümmert. Ich bin Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbandes und übernehme jetzt im Sommer den Vorsitz in der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Da geht es eben um Bildungsfragen ganz, ganz allgemein, so eine Leidenschaft von mir. Und auf der anderen Seite ist es insbesondere die internationale Politik. Ich bin in zwei Denkfabriken mit aktiv. Das eine ist SIPA, das ist transatlantisch, das andere ist CLOPSEC, das ist eher ost- und mitteleuropäisch. Und worauf ich mich sehr freue, dass ich jetzt auch eine Arbeitsgruppe leiten darf, die von Global Perspectives, Perspective Initiatives, die zusammen mit Bill Gates Stiftung in den nächsten 10 Monaten sich vorgenommen hat, im Grunde genommen nochmal eine Neujustierung oder Vorschläge für eine Neubewertung und Neujustierung unserer Zusammenarbeit mit dem globalen Süden zu machen, mit Entwicklungszusammenarbeit. Und ich arbeite in dieser Arbeitsgruppe, ich leite sie und arbeite da zum Beispiel mit Joschka Fischer zusammen, also sehr, sehr spannend. Und insofern kann ich wirklich sagen, ich konnte mein Hobby, meine Leidenschaft immer zum Beruf machen und jetzt mache ich eben ohne den Beruf die Leidenschaften trotzdem weiter.
Die wird auf jeden Fall nicht langweilig werden, hört man da schon raus. Peter Müller hat vor kurzem bei uns im Podcast getroppt, dass er Kolumnist bei der Süddeutschen Zeitung wird, was da, glaube ich, in der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt war. Hast du heute noch eine Ankündigung zu machen, die wir für unseren Podcast dann auf unseren Podcast beziehen können? Oder
wir wollen wo wird man auf der Titelseite der Saarbrücker Zeitung landen, hätten wir auch niemals gedacht. Aber
ja, wo Peter wird man AKK in Zukunft wahrnehmen noch?
Also wie gesagt, in den Feldern, die ich eben angesprochen habe, insofern, das ist alles auch bekannt. Und ich muss sagen, ich bin schon sehr gespannt auf die Kolumne von Peter Müller. Wer ihn kennt, der weiß, das wird auf jeden Fall amüsant zu lesen und es wird auf jeden Fall sehr, sehr streitbar und darauf freue ich mich.
Ja, Jonas hat es eben auch schon ein bisschen angerissen. Du hast jetzt auch gesagt, dass du jetzt auch im internationalen Kontext aktiv sein wirst. Jetzt ist die Lage auf der Welt gerade wirklich sehr, sehr schwierig. Also angefangen vom Nahostkonflikt bis hin zum Ukraine-Krieg, dem Verhältnis zu China, aber auch der Frage, wie geht die Präsidentschaftswahlen jetzt im Herbst aus, was ja doch noch sehr ungewiss ist, aber was doch sehr, sehr viele auch mitnimmt. Also ich nehme das schon auch in der Bevölkerung so wahr, wir sind ja auch immer viel unterwegs und manchmal sind auch tatsächlich jetzt auch im Kommunalwahlkampf an den Ständen sind das so dominierende Themen, wo man einfach merken, ob jung oder erfahren, die Menschen haben irgendwie Angst, wissen halt auch gar nicht, was auf sie zukommt, dass es in Europa nochmal Krieg gibt. Das hätte auch niemals irgendwie erwartet. Wie bewertest du jetzt gerade so die aktuelle weltpolitische Lage?
Vielleicht zuerst mal möchte ich allen sagen, denen das wirklich Angst macht und die auch sehr sorgenvoll da drauf gucken, das ist absolut okay und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Also ich bin wirklich einiges gewöhnt und selbst ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mir die Nachrichten nur noch in kleinen Dosen angucken kann, weil wenn man alles zusammennimmt, es einen fast erschlägt. Und es stimmt, die Herausforderungen sind enorm, weil wir einfach im Moment merken, so die Ordnung, wie wir sie gewöhnt waren, sehr westlich dominiert, internationales Recht und im Grunde genommen ja vor allen Dingen, was Europa anbelangt, ein Leben in Frieden und Freiheit. Das verändert sich im Moment gerade. In der internationalen Ordnung haben wir eine Konkurrenz zwischen China und den Vereinigten Staaten. Wir haben einen sogenannten globalen Süden, von dem viele Länder oder wo man viele Stimmen hört aus Indien oder anderswo, die sagen, also die Zeit des Westens ist vorbei und die Welt ordnet sich gerade neu. Und wir spüren, das ist nicht mehr so bequem und wir müssen Position beziehen und wir müssen uns engagieren, vor allen Dingen als Europäerinnen und Europäer, denn wir sind davon betroffen. Wir sind, was den Klimawandel anbelangt, der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt im Moment. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Wir sind mit Blick auf unseren Binnenmarkt der Kontinent, der am meisten davon betroffen ist, wenn es etwa zu Handelsauseinandersetzungen zwischen den USA und China kommt. Die technologische Frage, also dieses Themenfeld, nutzen wir chinesische Technologie, nutzen wir amerikanische, wie stellen wir uns da auf? Also es betrifft uns alle und natürlich ganz massiv die Sicherheitslage, denn wir sehen, Russland ist ein Gegner. Russland hat erklärt, bevor es die Ukraine überfallen hat, es ist mit der europäischen Nachkriegsordnung nicht mehr einverstanden und es will sie ändern. Und es ist ganz offen gesagt worden beim Treffen der Außenminister im Dezember, das hat Putin in einem Brief geschrieben, Und er hat es umgesetzt. Und das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, das wird uns begleiten. Und wir müssen als Europäer verstärkt in der Lage sein, auch unsere Verantwortung zu übernehmen. Das heißt nicht, dass wir uns von den Vereinigten Staaten trennen, aber es heißt, dass wir eben mehr tun müssen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Und dann ist es zuerst einmal gut, wenn jedem bewusst wird, es gibt keine Trennung mehr zwischen, das ist Innenpolitik und das ist Außenpolitik. Das eine hat mit dem anderen zu tun und umgekehrt. Und es ist gut, sich daran zu erinnern, dass es schwierige Zeiten immer gab. Also als ich angefangen habe, Politik zu machen oder mich für Politik zu interessieren, es war Anfang der 80er, da gab es die Debatte um Nachrüstung, um NATO-Doppelbeschluss, da war eine irrsinnige Angst vor einem Atomkrieg. Wir hatten die Revolution gerade im Iran, wir hatten sozusagen Afghanistan. Wir hatten aber auch sowas wie Solidarność und den Widerstand in Polen gegen das kommunistische Regime. Also das heißt, so ein Auf und Ab, Schwieriges und Positives gab es immer. Und was mir echt immer Mut macht, ist, wenn ich Leute sehe, junge Frauen, junge Männer, wie zum Beispiel im Iran, die auf die Straße gehen, die dafür kämpfen, dass sie kein Kopftuch tragen müssen, dass sie eine Regierung, eine Diktatur eben auch kritisieren dürfen und die dafür im wahrsten Sinne des Wortes riskieren, inhaftiert zu werden, gefoltert zu werden, getötet zu werden, dann finde ich, sieht man, was für eine Kraft sozusagen in der Art und Weise steckt, in der wir das Privileg haben zu leben, diese Freiheit, diese sozusagen persönlich auch tun zu können, was man will, sein Leben leben zu können, das ist unglaublich ansteckend. Und ich finde, wenn die das können, dann dürfen wir uns nicht ausruhen, sondern dann müssen wir uns auch einsetzen und auch unseren Teil dazu beitragen.
Vor allem, weil ja sicherlich auch klar ist, wenn jetzt Russland, Ukraine Boden gewinnt, es wird nicht bei der Ukraine bleiben, es geht weiter und viele andere werden dann auch betroffen sein, haben eine Verantwortung. Putin, Russland wurde sicherlich unterschätzt. Du hast eben gesagt, man hat es zwar wahrgenommen, aber sicherlich waren wir alle da etwas naiv im Umgang damit, in der Bewertung des Ganzen. Das ist dann leider deutlich geworden, dass es hier einen stärkeren Einsatz braucht. Jetzt ist auf der Bundesebene erstmal eine große Zersplitterung, eine Zerstrittenheit in der Bundesregierung vorhanden, wie man damit umgeht, was man liefert, was man tut, ob man den Krieg einfriert, Mützenich vor ein paar Wochen in der Debatte. Welche Gedanken gehen dir denn in dieser Frage in den Kopf? Ich meine, du hattest damals viele Informationen, warst ganz nah dran als E-Book-Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, die du jetzt nicht mehr hast. Dennoch kennst die Netzwerke, du hast sicherlich auch immer noch viele Gesprächspartner. Macht Deutschland im Moment alles richtig?
Also wenn Deutschland oder beziehungsweise die Regierung im Moment alles richtig machen würde, würde sie auch in den Umfragen nicht da stehen, wo sie steht. Also die Leute haben schon ein gutes Gefühl dafür, was richtig ist und was nicht richtig ist. Ich finde, dass Deutschland in der Vergangenheit, in der Historie oft das Glück hatte, die richtigen Kanzler, auch Kanzlerinnen in international entscheidenden oder historisch entscheidenden Momenten zu haben. Es war mit Adenauer so bei der Westbindung. Das war ganz sicherlich auch mit Willy Brandt so, als es nachher um die Frage Ostpolitik ging, auch mit Helmut Schmidt, auch mit Angela Merkel und Helmut Kohl sowieso. Und ich finde, im Moment laufen wir Gefahr, dass Deutschland in einem historisch wirklich entscheidenden Moment nicht die richtige Regierung hat. Und zwar deshalb nicht, weil diese Regierung nicht annähernd so entschieden und so schnell handelt, wie sie es müsste, weil sie keine Führung übernimmt in Europa, weil sie die deutsch-französische Zusammenarbeit sehr vernachlässigt und weil sie generell durch die Art und Weise, wie sie agiert, also insbesondere, dass man das Gefühl hat, diese Regierung versucht beides zu sein, Regierung und Opposition gleichzeitig, dass sie einfach auch Vertrauen der Menschen in gelingende und in vernünftige Politik erschüttert. Das ist bei vielen internationalen Fragen so. Ich muss ganz ehrlich sein, wir liefern im Moment der Ukraine zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Das heißt, um die Russen wirklich effektiv bekämpfen zu können. Wir reden sehr viel von Verbundenheit mit Israel und mit dem Kampf gegen Antisemitismus. Die Aktionen, wenn ich mir auch manche Demonstrationen hier in Deutschland anschaue und was dagegen getan wird, ist nicht so wirklich überzeugend. Mhm. Wir versuchen, Menschen mitzunehmen auf dem Weg zu einer Gesellschaft, die mit den Folgen des Klimawandels leben kann und die vor allen Dingen den Klimawandel auch stoppt. Das ist absolut notwendig, das ist die Menschheitsaufgabe schlechthin. Aber dazu brauchen die Leute auch Vertrauen, und dass sie sich auf das verlassen können, dass es Sinn macht, was eine Regierung beschließt, und dass, wenn sie es beschlossen hat, sie sich eben auch darauf verlassen können. Und wenn man sich das Heizungsgesetz anschaut, dann haben viele den Eindruck, A, es macht keinen Sinn, und B, es ist nach dem Motto gestrickt, rein aus den Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Das ist schlecht für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Es ist im Übrigen auch schlecht für die Planbarkeit, für Unternehmen, also für unsere Wirtschaft generell. Und wenn das so ist, dann darf man sich eben auch nicht wundern, dass es Populisten von rechts und von links gibt, die daraus ihren Vorteil ziehen und die sagen, das ganze System funktioniert nicht mehr, also am besten das ganze System abschaffen. Und das ist der Maßstab, den man an diese Regierung und an diesen Kanzler anlegen muss. Und ich finde, da macht weder die Regierung noch der Kanzler eine besonders gute Figur.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich spürbar. Also man merkt einfach diese Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Also gerade jetzt auch im Wahlkampf, wo man ja wirklich noch mal mehr im Kontakt ist als sonst, merkt man einfach, dass die Menschen unzufrieden sind, dass die Menschen auch Existenzängste haben. Gerade auch junge Menschen machen sich wirklich Gedanken über die Frage, wo kann ich mir überhaupt noch ein Eigenheim leisten? Wie geht das zukünftig weiter? Soll ich ein Kind in die Welt setzen, in diese Welt, die wir gerade haben? Also man merkt das wirklich sehr. Und wie du sagst, gibt es einen ganz, ganz großen Vertrauensverlust seitens der Bevölkerung. Und ja, wir können wirklich nur hoffen, dass wir da schnell wieder auf einen Boden kommen, wo wir alle auch ein gewisses Vertrauen haben, und ja, also dass wir da bei der nächsten Bundestagswahl, dass sich da das Blatt eventuell nochmal dann wendet.
Das ist die große Verantwortung der CDU, die eben auch klar machen muss, dass sie wirklich eine echte demokratische und auch wählbare Alternativlösungen und Angebote für diese Regierungspolitik oder im Gegensatz zu dieser Regierungspolitik hat. Und das bedeutet eben auch bei all den schwierigen Fragen, vor denen wir stehen, nicht einfach zu sagen, das wird alles rückgedreht und das braucht man alles nicht. Das ist etwas, was nur Populisten sagen können, und CDU war nie eine populistische Partei, aber die den Leuten sagt, ja, das wird hart und das ist eine Herausforderung, aber wir haben eine Idee, wie es gehen kann, und zwar so, so und so, und die vor allen Dingen dann auch dafür steht, dass, wenn sie etwas ankündigt, wenn sie etwas umsetzt, dass die Leute sich dann auch darauf verlassen können.
Unsere Generation, meine Generation, mit der Kanzlerin Angela Merkel quasi groß geworden. Sicherlich, da gab es auch viele Fragen, wo nicht jeder mit happy oder zufrieden war, aber es gab so eine Art Grundvertrauen. Jeder ist irgendwie abends, oder viele sind ins Bett gegangen und wussten, egal was jetzt passiert, Merkel ist da, Merkel wägt ab. Ich habe ein Vertrauen in die Führungsperson unseres Landes, und das ist heutzutage ja komplett weg.
Also das ist so, und es tut mir manchmal auch wirklich ein bisschen weh, wenn heute in der aktuellen Diskussion, natürlich vor allen Dingen geprägt durch den Überfall Russlands auf die Ukraine, so getan wird, als ob Angela Merkel sozusagen für alles die Verantwortung trägt, was irgendwie schwierig ist im Moment und schiefgelaufen ist. Und ich glaube, man muss schon sagen, dass natürlich auch bei Fehlern, die gemacht worden sind, und das sind auch Fehler, für die ich selbst auch gerade stehen muss, weil ich in der Zeit auch in unterschiedlicher Art und Weise, etwa als Ministerpräsidentin in der Ministerpräsidentenkonferenz, auch Verantwortung getragen habe, etwa für Maßnahmen, die während etwa der Flüchtlingskrise getroffen wurden, oder als Verteidigungsministerin für Maßnahmen, die wir beschlossen haben während der Corona-Krise. Also man trägt sozusagen immer die Verantwortung. Aber die Zeit war eben auch eine Zeit, in der insbesondere das internationale Ansehen, der Einfluss Deutschlands in Europa ein ganz entscheidender war, und der war untrennbar eben auch mit dem Namen Angela Merkel verbunden. Und ich glaube, es braucht vielleicht noch ein bisschen, vielleicht ihr Buch, vielleicht auch noch ein paar Jahre, damit man es wirklich objektiv einordnen kann, was diese Jahre Positives und nicht so Positives gebracht haben.
Wenn man dann heute Äußerungen der SPD verfolgt, da entsteht bei mir immer schon ein starkes Kribbeln. Die SPD war länger in Verantwortung in der Bundesregierung beteiligt als wir. Wenn dann zum Beispiel mit Blick auf die mangelnde Verteidigungsfähigkeit Deutschlands jetzt die CDU in Verantwortung genommen wird, weil die CDU ja ewig lang einen Verteidigungsminister gestellt hätte. Und da der Eindruck suggeriert wird, CDU-Minister war das Problem, Finanzminister, Koalitionszwänge und alles, an der SPD sei es nicht gescheitert. Ich als Außenstehender merke direkt, dass da stimmt so nicht. Das glaube ich dir nicht, wenn da von der SPD was kommt. Das Bauchkribbeln, was ich habe, wird bei dir noch viel stärker sein, oder?
Ja, also ich kann mich gut erinnern an meine Regierungserklärung, als ich Verteidigungsministerin geworden bin und in der Regierungserklärung gesagt habe, also wir brauchen das 2%, weil wir das in der NATO versprochen haben. Wir brauchen das Geld auch, um die Bundeswehr nach vorne zu entwickeln. Wir wollen eine Fregatte in den Indopazifik entsenden, um die Verbundenheit sozusagen auch mit unseren Alliierten dort deutlich zu machen, auch sozusagen in der Betrachtung auf China. Und mir damals der Fraktionsvorsitzende Mützenich, der ja heute auch noch Fraktionsvorsitzender ist, vorgeworfen hat, ich würde Kanonenbootpolitik betreiben und ich sei sozusagen so eine Art Kriegstreiberin und aber ehrlich gesagt, ein Kanzler, der sich in Sachen Cum-Ex an nichts erinnern kann, der hat auch vergessen, dass er in den Finanzgesprächen mit der damaligen Verteidigungsministerin gesagt hat, es gibt das Geld nicht, das wir brauchen. Und er hat vielleicht auch vergessen, dass sozusagen ganz kurz vor Ende der Legislaturperiode und im Übrigen vor Ende der Legislaturperiode davor auch schon die SPD in letzter Minute verhindert hat, dass wir zum Beispiel bewaffnete Drohnen anschaffen konnten, um unsere eigenen Soldatinnen und Soldaten zu schützen bei den Einsätzen. Und das sind einfach so Punkte, wo ich sage, es muss doch ganz schön schwer sein und intellektuell herausfordernd, so ein selektives Gedächtnis zu entwickeln, wo man einfach mal ganze Jahrzehnte von eigener Regierungstätigkeit ein bisschen zur Seite legt. Aber scheint möglich zu sein.
Jetzt haben wir letzte Woche auf dem CDU-Bundesparteitag nochmal über das Thema Wehrpflicht, Dienstpflicht diskutiert. Du warst ja auch als Delegierte der CDU sah dabei. Die JU hat dann den Antrag eingebracht, der am Schluss dann auch eine Mehrheit gefunden hat, dass die Aussetzung der Wehrpflicht schrittweise zurückgenommen werden soll, die Wehrpflicht dann perspektivisch in ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr überführt werden soll und bis zu dieser Umsetzung die Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft durch die Einführung einer Kontingentwehrpflicht gewährleistet werden soll. Hat die Delegierte Kramp-Karrenbauer diesem Vorschlag zugestimmt?
Ja, hat sie. Zum Ersten bin ich froh, dass das Grundsatzprogramm jetzt der Prozess ein Ende gefunden hat, das verabschiedet ist. Ja, ein Prozess, den ich als Generalsekretärin mit der Zuhörtour gestartet habe. Und bei dieser Zuhörtour ist dieses Thema Wehrpflicht immer wieder aufgetaucht. Und zwar in einer Absicht, dass die Leute gesagt haben, wir glauben, dass es etwas braucht, was uns wieder zusammenbringt. Und vielleicht ist so ein Jahr für Deutschland, egal ob man es bei der Bundeswehr macht oder im sozialen Bereich oder ökologischen Bereich, wo auch immer, kann das sowas sein. Und deswegen bin ich auch froh, dass die Partei gesagt hat, wir sind für ein solches Jahr für Deutschland, ein verpflichtendes Jahr für Deutschland. Wir wissen aber auch, dass wenn man ein solches Jahr einführen will, muss man das Grundgesetz ändern. Und das ist mit Blick auf die politischen Mehrheiten im Bundestag nicht so ganz einfach. Ein möglicher Weg, sozusagen sich in eine solche Richtung zu bewegen, ist in der Tat die Frage, die Wehrpflicht wieder aufleben zu lassen. Wenn man die Wehrpflicht heute aufleben lässt, dann ist es ganz sicherlich so, dass es nicht mehr nur für Männer ist, sondern für Männer und Frauen. Und das, was jetzt der Parteitag beschlossen hat, ist im Grunde genommen das schwedische Modell. In Schweden ist es so, dass sozusagen jeder Jahrgang an wehrpflichtigen Männern und Frauen wird gemustert und dann wird ein kleiner Teil, also man kann sich freiwillig melden, und ein kleiner Teil wird sozusagen verpflichtet und eingezogen. Ich glaube, in Schweden passiert das über eine Lotterie. Mir ist noch nicht so ganz klar, wie das mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar ist. Also da gibt es rechtlich auch noch das eine oder andere zu überlegen, aber es ist natürlich schon so, dass der Weg über eine, ich sage mal, wieder aufgenommene Wehrpflicht, die sicherlich anders ist als die wir gekannt haben, ein erster Schritt ist. Aber ich finde, es sollte nicht der letzte Schritt sein, sondern es sollte ein Zwischenschritt sein auf dem Weg zu einem Gesellschaftsjahr für Deutschland.
Über ein Gesellschaftsjahr haben wir hier im Podcast auch schon mit verschiedenen Gästen diskutiert. Verteidigungsminister, der aktuelle, hat sich in der letzten Woche nach dem CDU-Parteitag ja auch entsprechend Blick auf die Wehrpflicht geäußert, dass er, ich glaube, gesagt hat, dass Deutschland eine Art Wehrpflicht braucht und die Aussetzung vor ein paar Jahren als Fehler bezeichnet hat. Dann gab es ja auch entsprechende erwartbare Gegenreaktionen der Koalition. Bleibt auf jeden Fall spannend und ich glaube, das ist auch nochmal einer der Punkte, gerade auch die Debatte um das Gesellschaftsjahr damals von dir initiiert, die auch die Parteien nochmal ein bisschen unterscheidbar gemacht hat, dass einfach ja auch im demokratischen Spektrum der Mitte dort nicht alles gleich war, wo in manchen Teilen der Vergangenheit der Eindruck mal entstanden ist. Das sind einfach nochmal ganz konkrete, konstruktive Vorschläge, wo der CDU-Parteitag sich auch beim vergangenen Mal schon mal drüber mit beschäftigt hat und es einfach sicherlich spannend bleibt zu beobachten, wie es da weitergeht.
Ja, es ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn wir uns in der politischen Debatte nicht nur um, ich sag mal, die zweite Stelle hinterm Komma unterhalten, über die Frage, drehen wir jetzt etwas am Gesetz ein bisschen mehr nach links oder nach rechts, sondern wenn wir eben auch wieder über wirklich ganz grundlegende und damit auch gesellschaftspolitische Fragen diskutieren, finde ich, kommt immer ein bisschen kurz und gehört aber zu einer lebendigen Gesellschaft auch dazu.
Jetzt können wir vielleicht zum Abschluss noch kurz auf das Saarland blicken. Wir stehen jetzt so knapp 3 Wochen vor der Kommunalwahl. Mal ganz allgemein gefragt, wie bewertest du die Ausgangslage auch der CDU hier vor der Europa- und Kommunalwahl? Da haben wir in vielen Bereichen gute Kandidaten aufgestellt. Wen wählst du am 9. Juni? Wie bewertest du die aktuelle Situation hier? Und vielleicht auch dann als letzter Part, warum ist es vielleicht so wichtig wie nie zuvor, dass jeder auch zur Wahl geht am 9. Juni?
Also die Ausgangsposition für die CDU ist herausfordernd, das muss man einfach sagen. Wir haben bei der letzten Bundestagswahl und Landtagswahl eine ganz herbe Niederlage erlitten, sind in die Opposition geschickt worden. Das ist immer ganz schwierig und ich finde, dass Stefan Toscani und das gesamte Team bisher einen tollen Job gemacht haben, sozusagen die CDU auch wieder zu stabilisieren. Und das merkt man jetzt auch im Kommunalwahlkampf. Wir haben, gucken wir das an, wirklich gute Kandidatinnen und Kandidaten, unglaublich viele junge Leute, also bei mir im Ort, sind, glaube ich, unter den ersten 10 5, die noch im JU-Alter sind. Also wir haben so einen echten Generationenwechsel auch. Und insofern ist es keine einfache Ausgangslage, aber eine, mit der wir mit guten Männern und Frauen, engagierten Leuten vor Ort eben auch noch mal reingehen. Und die Bürgerinnen und Bürger haben immer auch ein ganz gutes Gespür dafür, wer kandidiert vor Ort, weil ihm der Ort am Herzen liegt und wer kandidiert, weil er vielleicht von seiner Ministerpräsidentin gesagt hat, du musst da kandidieren oder weil er sich davon erhofft, dass er noch einen Karrieresprung machen kann. Also gerade in der Kommunalpolitik haben die Leute ein ganz feines Gespür dafür, ob jemand echt ist oder nicht echt ist. Und ich glaube, wir haben viele echte Kandidatinnen und Kandidaten. Was ich so mitbekomme, wenn ich so unterwegs bin, auch in den Wahlkämpfen, ist, dass wirklich alle sehr engagiert unterwegs sind. Und insofern wird das ganz spannend. Ich glaube, ich verrate kein Wahlgeheimnis, wenn ich sage, mein Herz schlägt eher für die Kandidatinnen und Kandidaten meiner eigenen Partei als jetzt für die anderer Parteien. Ich hoffe sehr, dass wir wirklich gute, engagierte Männer und Frauen der CDU in unsere Räte bekommen, viele Bürgermeisterwahlen. Eine Bürgermeisterkandidatin haben wir ja auch, die gewinnen können. Dass es uns auch gelingt, diejenigen, die, wie gesagt, mit dem demokratischen System vielleicht weniger Mut haben, die populistisch sind, manchmal auch extrem sind, dass die wenig Boden gut machen auf der kommunalen Ebene. Und natürlich wünsche ich mir, dass Roland Theiss unser Abgeordneter, unser Europaabgeordneter in Brüssel wird. Das ist nie so ganz einfach für die, sozusagen, weil wir auch keine so ganz große Anzahl an Stimmen haben, die man im Saarland gewinnen kann. Und das hängt mit dem Aufstellungsverfahren in der CDU zusammen. Aber es wäre ganz, ganz wichtig, dass das Saarland endlich wieder einen wirklichen Herzenseuropäer nach Doris Pack, ein Herzenseuropäer in Brüssel hat, der sich auch um unsere Belange kümmert. Und im Übrigen, für alle, die noch ein Argument brauchen, ein starkes Ergebnis, jede Stimme für die CDU, sei es im Ortsrat, sei es im Gemeinderat, sei es im Kreistag, sei es für die Europawahl, ist eine Stimme weniger für die Ampel und ist ein großer Schritt in der Möglichkeit, dass dieses Ampel-Elend vielleicht schneller endet, als wir das heute vor Augen haben.
Ja, vielen Dank, Annegret, auf jeden Fall schon mal, dass du heute dir die Zeit genommen hast, dass du heute zu uns gekommen bist und uns wirklich auch mit deinen Worten, glaube ich, nochmal wirklich sehr inspiriert hast. Also wirklich vielen Dank dafür. Am Ende unserer Podcast-Folge ist es immer so, dass wir in die nächsten 2 Wochen, also ich sag mal, eine kleine Vorausschau machen und schauen, welches Termin-Highlight gibt es denn in den nächsten 2 Wochen. Und Jonas, wie schaut es denn da bei dir aus in den nächsten 2 Wochen?
Ja, die Folge erscheint ja am 23. Mai. Das ist dann die Zeit bis kurz vor der Kommunalwahl am 6. Juni. Und da brauche ich gar nicht lange überlegen. Wir haben nämlich am 31. Mai eine große italienische Nacht in Primstal zum ersten Mal veranstaltet von der CDU als Dorffest, aber natürlich auch als Möglichkeit, uns als Team, als Kandidaten der CDU in Primstal zu präsentieren. 17 Personen, jung, alt, Mühlfeld-Mettnich, erfahren, verschiedene Vereine abgedeckt. Das macht wirklich Spaß und da auch eine große Aufgabe für mich, dass ich als Ortsvorsteher kandidieren darf. Und ja, da steckt meine Leidenschaft drin. Von daher haben wir da schon viel Zuspruch für die Veranstaltung. Herzliche Einladung auch an euch. 31. Mai ab 18 Uhr am Haus der Vereine in Primstal.
Annegret, wie schaut es bei dir aus?
Ja, bei mir ist es eigentlich die letzte Maiwoche ab Fronleichnam, ab dem 30. Mai. Da ist der Deutsche Katholikentag in Erfurt. Ich bin ja Mitglied im ZDK und dort verantwortlich für den Bereich Internationales und Nachhaltigkeit. Also alles Themen, die im Moment uns sehr beschäftigt halten. Und das werden für mich 3 Tage mit spannenden Podien, mit spannenden Diskussionen, mit ganz unterschiedlichen Leuten, aber immer auch so ein bisschen Happening und vor allen Dingen auch nochmal mit dem Gefühl, dass hinter Kirche und dass hinter unserem Glauben auch deutlich mehr steht als das, was man eben im Moment vor allen Dingen leider immer wieder in den Schlagzeilen liest. Und da kommen viele ganz begeisterte Leute zusammen und ich freue mich mit denen zusammen, das Fest zu feiern.
Wird der ähnlich hart gefeiert wie beim CDU-Parteitag?
Unterschiedlich, würde ich sagen. Also das sind lange Nächte auch, weil es auch das Programm wirklich sehr umfangreich ist. Und natürlich kommt auch das Feiern nicht zu kurz. Aber die Parteitagsparty waren schon immer sehr hart bei der CDU.
Und du warst auch immer lange dort.
Ich war auch immer lange dort, aber ich glaube, die letzte hat so fast alles getoppt, was ich auch persönlich in der Vergangenheit erlebt habe.
Caro, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also tatsächlich jetzt nochmal zahlreiche Termine vor der Kommunalwahl, ich glaube, das ist klar. Aber am 26. Fahren wir mit der Jungen Union Saarbrückenland in den Europapark und da freut es mich natürlich auch besonders, dass der halbe Bus voll ist mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern und da freue ich mich wirklich schon sehr, bin schon ganz gespannt. Einmal im Jahr Europapark reicht mir dann aber auch ehrlicherweise schon, aber da freue ich mich sehr.
Ja, da würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Liebe Annegret, vielen, vielen Dank für deine Impulse, für deine Zeit. War uns eine große Freude und wie es auch immer üblich ist, dass in einer Folge, wo wir einen Gast bei uns im Podcast haben, die allerletzten Worte ihm gebühren. Liebe Annegret, vielen Dank, du hast das Schlusswort.
Ja, vielen Dank an alle, die diesem Podcast zuhören. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir beim Aufnehmen. Passt auf euch auf. Alles Liebe, viele Grüße, eure AKK.